Herzlich willkommen zu Physikalische Chemie für Life Science 1. Wir stecken in Kapitel 4. Da ging es um die Postulate, die uns helfen, wenn wir diesen Postulaten vertrauen, den Ausgang von Experimenten vorherzusagen. Und all das, was ich Ihnen erzähle, ist in Hunderten von Experimenten so bestätigt worden. Dementsprechend wäre es ein guter Tipp für Sie, diesem mathematischen Konstrukt, das wir jetzt aufbauen, dem auch zu vertrauen und dem zu folgen. Kleine Randbemerkung, natürlich haben Sie aus den Diskussionen auch in den Medien mitbekommen, die Theorie, die wir hier zusammen erarbeiten, muss falsch sein. Einfach deswegen, weil man mit Hilfe der Quantenmechanik das Verhalten von zum Beispiel Galaxien nicht beschreiben kann. Dafür braucht man die Relativitätstheorie und daran erkennen Sie schon, dass es eben nur eine Theorie ist, aber nicht die Wirklichkeit. Ich habe den Eindruck, ich habe noch nicht Ihre volle Aufmerksamkeit. Ich weiß noch nicht so recht, woran das liegt. Ich bin sicher, es ändert sich sofort, wenn ich hier nochmal kurz durch unsere Postulate durchgehe. Postulat 1 ist, wir haben eine Wellenfunktion Psi. Diese Wellenfunktion Psi enthält alle notwendigen Informationen, um das System, was die Wellenfunktion Psi beschreibt, komplett zu beschreiben. Und eine wichtige Interpretation ist, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, ein Teilchen, das durch eine Wellenfunktion beschrieben wird, an einer Stelle x0 zum Zeitpunkt t0 zu finden, wobei die Stelle x0 noch ein bisschen breiter ist, weil sie ein Intervall dx vorgeben. Diese Wahrscheinlichkeit entspricht dem Betragsquadrat der Wellenfunktion dx. Und daraus folgt, wenn Sie die Wahrscheinlichkeit über das gesamte Universum integrieren, dann werden Sie Ihr Teilchen irgendwo finden. Deswegen muss die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 sein. Und daraus folgt, wenn Sie das Betragsquadrat der Wellenfunktion über das ganze Universum integrieren und dx nicht vergessen, dann kommt da auch 1 raus. Zweites Postulat ist das Korrespondenzprinzip. Wenn Sie sich für eine Observable interessieren. Eine Observable ist eine messbare physikalische Größe wie Impuls, kinetische Energie, potenzielle Energie, Gesamtenergie und so weiter. Dann gibt es zu der zugehörigen Observable einen Operator und die Messung der Observable im Experiment wird in der Theorie durch Anwenden des Operators auf die Wellenfunktion beschrieben. Das Beispiel steht hier. Wenn Sie sich für die observable Gesamtenergie interessieren, dann kennen Sie den Operator dazu. Das ist der Hamilton-Operator. Das ist dieser hier. Und wenn Sie diesen Hamilton-Operator auf die Wellenfunktion anwenden, dann entspricht das der Messung der Energie im Experiment. Das dritte Postulat ist, da geht es jetzt um das Ergebnis der Messung einer solchen Observable. Dieses dritte Postulat sagt, Sie können in einer Messung der Observable immer nur diejenigen Eigenwerte messen, die zum zugehörigen Operator gehören. Das heißt, wir haben zunächst mal noch überhaupt gar keine Ahnung, welche Energien zum Beispiel das Wasserstoffatom annehmen kann. Dann wenden wir diese Gleichung an, rechnen uns die Eigenwerte, die Energieeigenwerte aus und dann wissen wir, dass jede Messung nur einen dieser Eigenwerte ausspucken kann. Wir haben aber noch keine sehr weitreichende Information darüber, ob jetzt alle Eigenwerte mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftauchen oder wie auch immer. Dazu gibt es das Postulat 4. Das Postulat 4 erklärt uns, wie wir den Erwartungswert ausrechnen. Der Erwartungswert ist so definiert, wenn Sie an einer großen Zahl identisch erstellter Systeme diese Messungen durchführen, dann kommt im Mittel der Erwartungswert raus und der Erwartungswert ist hier geschrieben in spitzen Klammern und Sie sehen, man kann dann den Erwartungswert ausrechnen, indem man dieses Integral hier ausrechnet und dann hier unten nochmal sicherstellt, dass die Wellenfunktion auch normiert ist. Wir hatten auch die Bra- und Ket-Schreibweise eingeführt, einfach um diese Integrale hier kürzer schreiben zu können. Ich sollte Ihnen vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal ein Ergebnis dazu aufschreiben, wie Sie dieses Integral im Allgemeinen direkt auswerten können. Ich schreibe hier mal weiter, ist gleich Punkt, 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 da war ein bisschen Rechnung dazwischen und dann finden wir dass das die Summe über m Betragsquadrat bm Quadrat mal am ist. Und jetzt müsste ich Ihnen noch sagen, was die bms sind. Die bms waren gerade die Koeffizienten, mit denen wir die Funktion dargestellt hatten als Superposition der Eigenfunktion. Das schreibe ich auch nochmal auf. Sie haben das ja alles schon mitgeschrieben. Mit Psi von x und t ist gleich Summe über die bm phi m von x und t. Also nochmal anders ausgedrückt. Wenn Sie den Erwartungswert ausrechnen wollen, dann zerlegen Sie Ihre Wellenfunktion Psi, die Ihr System beschreibt, in Eigenfunktionen phi m, die zu diesem Operator gehören. Und dann ist der Erwartungswert gegeben als Summe über die bm Quadrat, die bm waren diese Koeffizienten, multipliziert mit dem zugehörigen Eigenwert. Und dann bekommen Sie eben den Erwartungswert, der sagt Ihnen immer noch nicht, was Sie in einer einzelnen Messung bekommen, aber es sagt Ihnen, was Sie in vielen Messungen im Mittel bekommen. Ein Beispiel habe ich auch noch aufgeschrieben. Nehmen wir an, Sie haben eine Wellenfunktion Psi von x und t. Sie zerlegen die in die Eigenfunktionen Phi 1 und Phi 2, wobei eben diese Phi 1 und Phi 2 Eigenfunktionen zum Operator a sind. Und die Koeffizienten bm sind in diesem Fall 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2, dann bekommen Sie den Erwartungswert a, indem Sie den ersten Koeffizienten quadrieren, 1 durch Wurzel 2 quadriert ist 1/2, und multiplizieren mit dem Eigenwert der ersten Eigenfunktion, das ist a1, plus, jetzt kommt der zweite Koeffizient zum Quadrat, das ist wieder 1/2, multipliziert mit dem Eigenwert der zweiten Eigenfunktion a2. Ich habe mir hier unten noch hingeschrieben, die beiden Stichworte Vorhersehbarkeit und Messung. Vorhersehbarkeit möchte ich noch mal kurz sagen. Sie wissen, wenn Sie Ihr System mit der Wellenfunktion Psi beschreiben und Sie interessieren sich für die Observable A, dass Sie in einer Messung nur einen Eigenwert bekommen können, A1, A2, A3, A4 und so weiter. Und Sie wissen, im Mittel bekommen Sie den Erwartungswert, den Sie ausrechnen können. Was aber in einer einzelnen Messung passiert, wissen Sie nicht. Das System ist dann noch nicht entschieden. Das ist das, was eben dieses Einstein-Zitat Gott würfelt nicht so ein bisschen versucht aufzugreifen, dass wir hier eben die einzelne Messung nicht vorhersehen können. Der zweite Punkt ist eigentlich neu, den haben wir noch nicht so richtig diskutiert. Dann machen wir es so, ich erzähle Ihnen noch kurz, was ich unter dem Stichwort Messung mir merken wollte. Und dann haben Sie nochmal eine Chance, Fragen zu stellen. Dieser Hinweis Messung soll heißen, dass die Messung einer Observablen in das System eingreift. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben diese Wellenfunktion, Psi, das ist eine Überlagerungsfunktion von Phi 1 und Phi 2. Das heißt, Sie haben jetzt langsam geschluckt, wenn wir ein System in diesem Zustand Psi messen, dann bekommen wir entweder, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/2, den Eigenwert A1 raus oder mit der auch einer Wahrscheinlichkeit von 1/2 A2. Und im Mittel bekommen wir 1/2 A1 plus 1/2 A2 raus. Soweit so gut. Wenn wir jetzt das System gemessen haben oder diese Observable gemessen haben und wir messen beispielsweise den Eigenwert A2, dann hat sich das System entschieden. Es hat uns gezeigt, die Observable ergibt den Eigenwert A2. Danach, wenn wir die Messung wieder und wieder und wieder machen, kommt immer wieder A2 raus. Mit anderen Worten, unser System ist dann nach der Messung nicht mehr durch diese Wellenfunktion beschrieben, sondern nur durch die Wellenfunktion Phi 2. Weil wir wissen, dass die Wellenfunktion Phi 2 uns dann immer den Eigenwert A2 liefern wird. Oder noch mit anderen Worten, die Messung greift ins System ein und ändert die Wellenfunktion. Vor der Messung haben wir diese Überlagerungswellenfunktion, dann messen wir, bekommen entweder A1 oder A2 raus. Wenn wir A2 rausbekommen, ist das System ab dann im Zustand, der durch die Wellenfunktion Phi 2 beschrieben wird. Bekämen wir A1 in der Messung raus, ist das System im Zustand, den wir durch Phi 1 beschreiben können. So, jetzt hatten Sie ein bisschen Zeit, haben Sie jetzt Fragen. Die Frage war, warum ändert sich die Wellenfunktion, wenn wir einen dieser beiden Eigenwerte messen? Und die Frage nach dem Warum ist hier schwierig zu beantworten. Es ist einfach das, was man feststellt. Also wir können ein System präparieren, was sich in einem solchen Überlagerungszustand befindet. Ich werde Ihnen auch Experimente berichten, in denen man das macht. Und dann kann man die Messung durchführen und alle Ergebnisse zeigen, dass wir in 50% der Fälle A1 und in 50% der Fälle A2 messen. Daran erkennen wir, dass diese Wellenfunktion unser System offensichtlich richtig beschreibt. Wenn wir bei uns ein Experiment vorstellen, bei dem wir zunächst die Messung durchführen und danach nochmal durchführen, dann stellen wir fest, dass die zweite Messung im Ergebnis immer der ersten Messung entspricht. Und daraus folgern wir, dass nach der ersten Messung das System nicht mehr in diesem Zustand sein kann, weil dieser Zustand ja bedeuten würde, dass wir für die zweite Messung auch wieder eine 50-50-Wahrscheinlichkeit haben. Finden wir aber im Experiment nicht, sondern wir finden dann nur noch die Messung des gleichen Eigenwerts. Ich würde Ihnen dazu noch Experimente zeigen, dauert aber noch zwei Kapitel. Okay, dann hatte ich Sie damit geködert, dass ich jetzt ein konkretes Beispiel ansprechen würde. Das mache ich gerne. Und dieses konkrete Beispiel ist dann tatsächlich schon im ersten Kapitel unseres zweiten großen Abschnitts zu finden. Und der zweite große Abschnitt heißt quantenmechanische Modellsysteme. Und wir haben dann das Kapitel 5, glaube ich, das freie Teilchen. Die Idee ist die folgende: Wir wollen später beschreiben, wie sich Elektronen in ihren Molekülen verhalten. Bevor wir dazu kommen, machen wir was Einfacheres. Wir beschreiben, wie sich ein Elektron ohne Molekül verhält. Und das ist eben unter diesem Stichwort freies Teilchen zu verstehen. Wir haben also keine Kräfte, die auf dieses Teilchen wirken. Also freies Teilchen heißt keine Kräfte. Und wir hatten, ich glaube, letzte Woche irgendwann schon mal diskutiert, keine Kraft auf ein Teilchen bedeutet, dass das Potential konstant ist. Also V von x ist gleich konstant, denn die Kraft ist proportional zur Ableitung des Potentials. Und wenn Sie eine Konstante ableiten, kommt 0 raus, dann ist die Kraft 0 und genau das ist das, was wir beschreiben wollen. Dann ist es so, dass Sie den Energienullpunkt beliebig wählen können. Das sehen Sie sofort ein, wenn Sie Experimente machen, zum Beispiel Sie überlegen sich, die Kreide, die jetzt von hier aus meiner Hand auf diesen Tisch fällt, hat hier unten eine gewisse potenzielle Energie und hat hier eine gewisse potenzielle Energie, hat hier unten eine gewisse kinetische Energie kurz vorm Aufprall und dann zersplittert sie oder zersplittert sie nicht. Da können Sie wunderbar in diesem Koordinatensystem mit Tischoberfläche 0 rechnen und dann eben hier eine Höhe von 1 Meter annehmen. Sie könnten aber genauso gut als 0 den Boden nehmen und dann hätte halt der Tisch schon eine gewisse Höhe. Das ist ungefähr das, was ich mit Wahl des Energienullpunkts meine. Und genauso gehen wir hier auch vor. Wir wählen unser Potential so, dass V von x gleich 0 ist. Wir könnten genauso gut mit V von x gleich 29 rechnen, aber das würde schwieriger sein. Gut, jetzt ist eine der Fragen, die man stellen kann: Was sind denn eigentlich die Eigenwerte für den Hamilton-Operator, für ein solches Teilchen? Warum könnte man sich das fragen? Weil man vielleicht wissen wollte, welche Möglichkeiten gibt es für dieses Teilchen oder welche Werte für die Gesamtenergie für dieses Teilchen kann ich messen? Und dazu muss ich den Operator für die Gesamtenergie aufstellen und muss angucken, welche Energieeigenwerte rauskommen, dann weiß ich, wenn ich die Energie des Teilchens messe, wird es einer dieser Energieeigenwerte sein. Also, ich würde aufschreiben, A, Energieeigenwerte. Also nochmal, was mache ich jetzt? Ich würde gerne Ihnen an diesem wirklich allereinfachsten Beispiel, ein Teilchen, auf das keine Kräfte wirken, so ein bisschen zeigen, wie unsere Postulate funktionieren, dass Sie so ein Gespür dafür kriegen, wie man damit arbeitet. Und das Erste wäre, ich würde gerne die Energieeigenwerte ausrechnen und dazu muss ich mir die Eigenwertgleichung aufschreiben mit H Psi gleich E Psi. Und H ist der Hamilton-Operator, der steht hier. Und dann kann ich mal losschreiben. Ich würde also sowas bekommen wie minus H Querquadrat durch 2m D Quadrat nach dx Quadrat plus V von x. Und das Ganze wirkt auf Psi von x ist gleich E mal Psi von x. Diese Gleichung ist einfach abgeschrieben von hier, H Psi gleich E Psi. Hier in der Klammer steht der Hamilton-Operator, dann kommt ein Psi, ist E mal Psi. Und was Sie jetzt sehen, und das erklärt dann auch, warum wir dieses Beispiel gewählt haben, ist, dass sich dieser Hamilton-Operator deutlich vereinfacht, weil wir V von x gleich 0 gesetzt haben. Und damit haben wir eine einfachere Gleichung. Es bleibt dann sowas übrig wie, ich forme mal ein bisschen um, d Quadrat Psi von x dx Quadrat ist gleich minus 2m durch h Querquadrat e Psi von x. Ja, das ist die gleiche Formel wie auf der rechten Tafel ganz unten, nur umgestellt. Und das ist natürlich eine Differentialgleichung und ich suche jetzt Lösungen für diese Differentialgleichung. Und diese Lösung gebe ich Ihnen an. Lösung dieser Differentialgleichung sind, und das ist einmal die Gruppe der sogenannten Psi plus von x, und die sind gegeben als a plus mal e hoch plus i Wurzel 2me durch h Querquadrat x. Und Sie können sich jetzt schon vorstellen, naja, was passiert hier eigentlich? Ich leite diese Funktion Psi zweimal nach x ab, dann muss wieder Psi rauskommen mit irgendeinem Vorfaktor und Sie sehen, das passt ganz gut, wenn ich diese e-Funktion hier habe und die zweimal nach x ableite, dann bleibt es im Wesentlichen immer noch die e-Funktion. Ich kriege nur zweimal diesen Faktor hier aus dem Argument der e-Funktion als innere Ableitung und dann ist diese Differentialgleichung erfüllt. Wir schreiben das noch ein bisschen kürzer, nämlich als a plus mal e hoch ikx. Und was dabei verwendet worden ist, ist, dass unser Wellenvektor k, den Sie als 2pi durch Lambda kennengelernt haben, gerade 2me durch h Querquadrat daraus die Wurzel ist. Würden Sie mir abnehmen, dass diese Funktion Psi plus von x eine Lösung dieser Differentialgleichung ist? Wahrscheinlich schon. Und Sie sehen, dass es nicht nur eine Funktion ist, diese Psi plus, sondern sehr, sehr viele. Warum sehr viele? Weil Sie für das k beliebige Werte einsetzen können. Egal, was Sie für das k einsetzen, diese Differentialgleichung hier oben ist erfüllt. Es gibt noch eine weitere Gruppe von Lösungen. Das sind die Psi minus. Das ist a minus mal e hoch minus i gleiche Wurzel 2m e durch h Querquadrat x. Also a minus e hoch minus ikx. Was jetzt noch ein bisschen verwunderlich ist, ist, dass unsere Wellenfunktion offensichtlich erstmal nur vom Ort abhängt. Sie hätten aber erwartet, dass jede Wellenfunktion von Ort und Zeit abhängt. Und da würde ich Sie gerne nochmal daran erinnern, was wir, ich glaube, schon vor 2 Wochen besprochen hatten, dass Sie, wenn Sie in einem stationären Problem, hier haben wir so ein stationäres Problem, die Wellenfunktion in Abhängigkeit vom Ort haben, Sie nur noch einen Phasen- oder eine zeitliche Modulation dran multiplizieren müssen, nämlich in der Art und Weise, dass Psi von x und t gerade gegeben ist als Psi von x mal e hoch minus i e durch h quer t. Oder auch Psi von x mal e hoch minus i Omega t, wobei e gleich h quer Omega ist. Und damit können Sie zum Beispiel die Funktion Psi plus von x und t aufschreiben. Zum Beispiel Psi plus von x und t ist gleich a plus mal e hoch i kx mal e hoch minus i Omega t. Und das können Sie schreiben als a plus mal e hoch i, Klammer auf, kx minus Omega t, Klammer zu. Warum schreibe ich Ihnen das hin? Weil meine große Hoffnung ist, dass Sie diese Funktion erkennen, dass Sie die Funktion e hoch i kx minus Omega t erkennen. Haben Sie irgendeine Vorstellung davon, wie diese Funktion aussieht? Wenn Sie irgendjemanden, der nicht in dieser schönen Vorlesung ist, erklären müssten, wie die Funktion e hoch i kx minus Omega t sich ungefähr verhält, dann wäre meine Hoffnung, dass Sie sagen würden, das ist eine ebene Welle, die sich in positive x-Richtung ausbreitet. Ja, das ist irgendwie so eine, also es ist eine komplexe Welle, in Ordnung, aber im Prinzip entspricht es dem Sinus kx minus Omega t. Und das ist eine Welle, die sich in positive x-Richtung ausbreitet. Warum sage ich Ihnen das? Weil mir wichtig ist, dass Sie erkennen, dass die Eigenfunktion zum Hamilton-Operator für das freie Teilchen, ich greife noch mal ein bisschen zurück, wir hatten, wo sind wir? Hier den Hamilton-Operator für das freie Teilchen aufgeschrieben und suchen jetzt die Eigenfunktion. Und die Eigenfunktionen sind ebene Wellen, die sich entweder, das ist die Funktion Psi plus, in positive x-Richtung oder die Funktion Psi minus, die sich in negative x-Richtung ausbreiten. Okay, ich komme darauf zurück. Würde jetzt doch hoffen, dass Sie vielleicht dazu was fragen könnten. Die Frage war, ob sich die Welle nur nach links oder rechts ausbreiten kann und nicht nach oben oder unten. Wir haben uns hier für den ganz, ganz einfachen Fall entschieden, dass unser Teilchen sich nur in einer Dimension bewegen kann. Also das erkennen Sie zum Beispiel daran, dass die Wellenfunktion überhaupt nur von x abhängt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass unser Teilchen sich entlang der x-Achse bewegen kann und wir gar nicht 3 Dimensionen zur Verfügung haben. Sie könnten das auch für 3 Dimensionen rechnen, wird es halt ein bisschen komplizierter, aber die Idee wäre die gleiche. Aber hier haben wir uns jetzt sozusagen aus Gründen der Didaktik für ein eindimensionales Universum entschieden, in dem sich das Teilchen aber frei bewegen kann. Und deswegen kann sich die Welle, die das Teilchen beschreibt, auch nur entweder in die eine Richtung entlang der x-Achse oder entlang der anderen Richtung der x-Achse bewegen. Hätten wir ein dreidimensionales Teilchen, dann hätten Sie völlig recht, dann müsste dieses k ein Vektor sein und dann würde, also dann würde hier irgendwie sowas stehen wie Vektor k mal Ortsvektor. Also das wäre auch nicht nur ein x, sondern eben ein, zum Beispiel ein Vektor r, der aus den Komponenten x, y, z besteht und k wäre ein Vektor, der aus kx, ky, kz besteht und dann hätten Sie die Chance, Ihre Welle sich auch in irgendwelche anderen Raumrichtungen ausbreiten zu lassen. Aber hier aus Gründen der Einfachheit nur eindimensional. Die Frage ist, woher weiß man, dass das so eine Welle ist? Also, ich hatte sozusagen meine Vorlesung begonnen mit dem Kapitel klassische Wellen und hatte gesagt, okay, man kann eine klassische Welle auch zum Beispiel als Sinuswelle beschreiben. Und dann hatte ich Ihnen später gezeigt, Sie können, wenn Sie wollen, das Argument des Sinus auch schreiben als Sinus Kx minus Omega t. Das würden Sie, wenn Sie jetzt in Ihren Unterlagen zurückblättern, in unserer ersten Vorlesung finden. Und dann hatte ich Ihnen gesagt, dass es oft viel einfacher ist, statt Sinus- und Kosinusfunktionen komplexe E-Funktionen zu nehmen. Und das gibt dann eben dieses, statt Sinus Kx minus Omega t oder Kosinus Kx minus Omega t, gibt dann ein E hoch IKX minus Omega t. Und wenn Sie sich daran erinnern, wer hat dann ausgerechnet, wo sind die Nullstellen, wie bewegen die sich mit der Zeit und sowas, dann erkennen Sie, dass das hier eben eine Welle ist, die sich ja, in Richtung positive X-Achse ausbreitet. Ich könnte auch versuchen, diese Welle mal zu zeichnen. Das ist nicht so einfach, weil es eine komplexe Welle ist, aber ich kann ja mal den Realteil zeichnen. Der Realteil davon würde zu einem Zeitpunkt so aussehen, dass wir auf der X-Achse den Realteil von Psi plus von x zum Zeitpunkt t gleich t1 aufzeichnen. Und der Realteil von dieser komplexen Welle wäre irgendwie sowas. Und wenn ich jetzt mir einen Zeitpunkt angucke, der größer ist als t1, also das wäre dann t2 größer t1, dann wäre die Welle ein bisschen weiter nach rechts gewandert. Naja, so vielleicht. Und das meine ich damit, dass sich die Welle in positive x-Richtung ausbreitet. Beachten Sie bitte, das ist nur der Realteil. Das heißt, an den Stellen, an der Realteil 0 ist, ist die Funktion Psi plus nicht 0, sondern nur der Realteil. Der Imaginärteil hat an der Stelle ein Maximum. Eine naheliegende Frage wäre, was ist jetzt mit den Energieeigenwerten? Das war ja immerhin die kleine Überschrift hier unter A, Energieeigenwerte. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den Hamilton-Operator angewendet, die Eigenwertgleichung gelöst und finden die Eigenfunktionen Psi plus und Psi minus. Und jetzt wäre es natürlich noch gut zu wissen, was sind die Eigenwerte dazu? Und das können wir einfach ausrechnen. Also wir haben immer noch sowas wie d Quadrat Psi von x nach dx Quadrat ist gleich minus 2m durch h Quer Quadrat e mal Psi von x. Und jetzt können wir ja mal zum Beispiel Psi plus einsetzen. Setze Psi plus ein. Dann brauche ich auf der linken Seite die zweifache Ableitung von Psi plus. Das gibt a plus mal, jetzt muss ich die Funktion Psi plus 2 mal nach x ableiten. Die Funktion Psi plus heißt a plus mal e hoch ikx, 2 mal nach x abgeleitet, gibt ein minus k Quadrat mal e hoch ikx. Und auf der rechten Seite steht minus 2m durch h Quer Quadrat e mal a plus mal e hoch ikx. Das kann ich jetzt nach e auflösen. Und da kommt raus h Quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Ich kann das Gleiche auch für Psi minus machen. Entschuldigung. Also hier drüben vielleicht setze Psi minus ein. Das geht ganz analog. Da steht dann a minus minus k Quadrat e hoch minus ikx ist gleich minus 2m durch h quer Quadrat e a minus e hoch minus ikx. Und daraus folgt e ist gleich h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich die Gesamtenergie eines freien Teilchens messe, dann, so sagt uns unser Postulat 3, bekomme ich nur Energieeigenwerte raus. Die Energieeigenwerte, zeigt uns unsere Rechnung durch Anwenden der Schrödinger-Gleichung, sind h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Jetzt hatte ich mir vorhin schon Mühe gegeben zu sagen, dass das k ja jeden beliebigen Wert annehmen kann. Oder mit anderen Worten, Ihr freies Teilchen kann jede beliebige Energie haben, die eben gerade gegeben ist durch h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Das ist an der Stelle nicht so wahnsinnig spektakulär. Ich zeige Ihnen einfach noch ein anderes Beispiel. Wir könnten uns zum Beispiel fragen, unter b, was sind denn die Impulseigenwerte? Was für einen Impuls kann denn das Teilchen haben? Und was wir jetzt rauskramen müssen, ist den Operator für den Impuls. Den hatten wir irgendwann mal aufgeschrieben. Und dann können wir die Eigenwertgleichung aufstellen. Der Operator für den Impuls ist minus ih quer d nach dx. Und den wenden wir jetzt an auf eine Wellenfunktion psi von x und sagen, diese Eigenwertgleichung, das soll gerade der Impuls p mal psi von x sein. Jetzt ist das Schöne, dass die Eigenfunktion des Hamilton-Operators auch die Eigenfunktion des Impulsoperators sind. Das ist ein Sonderfall, der gilt nicht immer. Aber Sie könnten durch Einsetzen überprüfen, dass wir finden, dass p gleich h quer k für psi plus ist. Und p gleich minus h quer k für psi minus. Auch das ist noch nicht wahnsinnig spektakulär. Sie sehen, Sie können für den Impuls auch wieder jeden beliebigen Wert finden, weil Sie jedes beliebige k wählen können und dementsprechend positive und negative Impulse bekommen für die sich in positive oder negative x-Richtung ausbreitende Welle. Brauche ich noch einen kleinen Abschnitt über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit p von x0 dx ist gegeben als Psi Stern von x0 Psi von x0 dx. Und ich teile das Ganze, um die Normierung sicherzustellen, durch das Integral von Psi Stern von x, Psi von x dx. Und muss an dieser Stelle einen kleinen Rechentrick einführen. Das Integral, hätten Sie jetzt erwartet, dass es von minus unendlich bis plus unendlich geht. Aus mathematischen Gründen lasse ich das Integral von minus L bis plus L gehen. Und lass nachher L gegen unendlich gehen. Jetzt setze ich die Wellenfunktion oder eine mögliche Wellenfunktion ein. Ich entscheide mich für die Wellenfunktion Psi plus. Dann ergibt sich der Zähler zu a plus e hoch minus ikx e hoch ikx dx. Also ich habe nichts anderes gemacht, als Psi Stern und Psi einzusetzen mit Psi gleich Psi plus gleich A plus mal E hoch IKX. Und im Nenner habe ich sowas wie A plus Integral von minus L bis plus L. e hoch minus ikx e hoch ikx dx. Und da kann man jetzt ein bisschen kürzen. Die a plus fallen raus. E hoch minus ikx mal e hoch ikx gibt 1. E hoch minus ikx mal e hoch ikx gibt auch 1. Das heißt, das Integral von minus l bis plus l über 1 dx gibt 2l. Und dann kommt da raus dx durch 2l. Ich würde Ihnen die Interpretation dieser kleinen Rechnung erläutern. Nehmen wir an, Sie interessieren sich für ein freies Teilchen, was die Gesamtenergie h Querquadrat k Quadrat durch 2m hat. Das ist gerade der Energieeigenwert zur Wellenfunktion Psi plus. Und Ihr Teilchen hat den Impuls h quer k. Das ist gerade der Impuls für die Wellenfunktion Psi plus. Dann können Sie dieses Teilchen beschreiben durch eine Wellenfunktion a plus mal e hoch ikx minus Omega t. Ich sage es gerade nochmal andersrum. Wenn Sie ein Teilchen haben, das Sie durch die Wellenfunktion a plus mal e hoch ikx minus Omega t beschreiben, dann können Sie die Energie messen und Sie wissen, was rauskommt, nämlich h Querquadrat k Quadrat durch 2m. Oder Sie können messen, welchen Impuls das Teilchen hat, wissen Sie auch, was rauskommt, nämlich h quer k. Oder, und jetzt wird es spannend, Sie können messen, wo das Teilchen ist. Und dazu gebe ich Ihnen hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an. Und diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist, egal an welcher Stelle, immer gleich groß, nämlich dx durch 2l. Und das bedeutet, dass Sie keine Information darüber haben, wo sich Ihr Teilchen befindet. Und jetzt erinnern Sie sich vielleicht an die Heisenbergsche Unschärferelation, die Sie irgendwann in der Schule besprochen haben, wo es darum ging, dass Sie Impuls und Ort eines Teilchens nicht gleichzeitig scharf bestimmen können. Hat irgendjemand mal was davon gehört? Ein paar immerhin. Okay. Und das würde genau das steht hier verschlüsselt da. Sie wissen von diesem Teilchen genau, welchen Impuls es hat, aber Sie haben keine Ahnung, wo es ist. Wenn Ihnen das jetzt ein bisschen zu abstrakt war, versuche ich mich noch mit einer anderen Darstellung. Wir hatten in unserem Postulat 1 gesehen, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit proportional ist zum Betragsquadrat der Wellenfunktion. Jetzt hatte ich gesagt, unsere Wellenfunktion sei a plus mal e hoch ikx minus Omega t. Was Sie bitte sehen müssten ist, dass das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion an jeder Stelle a plus Quadrat ist, weil das Betragsquadrat von e hoch ikx minus Omega t gerade 1 ist. Und deswegen ist das Betragsquadrat der Wellenfunktion an jeder Stelle im Raum gleich groß. Und deswegen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an jeder Stelle im Raum ebenfalls gleich groß. Sie sehen, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit, wenn Sie L gegen unendlich gehen lassen, wird an jeder Stelle sehr klein, geht nämlich dann gegen 0, was aber nur daran liegt, dass Sie sagen, auf meiner x-Achse, die unendlich lang ist, habe ich an jeder Stelle die gleiche Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Nochmal, wenn Sie hier drauf starren, das war die Wellenfunktion Psi plus, oder zumindest der Realteil davon. Sie stellen sich ja vor, dass zwar der Realteil zwischen Maxima und Minima oszilliert, in der komplexen Zahlenebene, aber in Abhängigkeit vom Ort letztendlich nur die Phase rotiert. Also bitte haben Sie noch mal im Auge, ja? Komplexe Zahlenebene, Realteil, Imaginärteil, die Funktion e hoch ikx minus Omega t rotiert einfach in der komplexen Zahlenebene. Das heißt, Sie starten mit irgendeinem Maximum Realteil, gehen dann in den Imaginärteil, dann ins Negative des Realteils, dann ins Maximum des Imaginärteils und so weiter. Der Betrag bleibt dabei immer gleich. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Ja, okay. Das heißt, das Betragsquadrat dieser Funktion ist an jeder Stelle im Raum gleich. Und deswegen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit an jeder Stelle im Raum gleich. Und deswegen ist diese Wellenfunktion hier wahnsinnig gut, um vorherzusagen, welchen Impuls und welche Energie das Teilchen hat, aber wahnsinnig schlecht dafür, vorherzusagen, wo das Teilchen ist. Vergessen Sie mal bitte kurz die Mathematik, die da an der Tafel steht, und lassen Sie sich auf folgendes Gedankenexperiment ein. Sie haben ein Teilchen, das kann sich entlang einer Achse irgendwie bewegen, und Sie wollen jetzt dieses Teilchen quantenmechanisch beschreiben. Dann könnten Sie zum Beispiel versuchen, eine Wellenfunktion zu konstruieren, die dem Teilchen einen bestimmten Impuls gibt. Das bedeutet, diese Wellenfunktion muss, wenn ich den Impulsoperator darauf anwende, einen definierten Impuls ausspucken. Und das ist tatsächlich zum Beispiel die Wellenfunktion e hoch ikx. Wenn Sie mich auf die Wellenfunktion e hoch ikx, Ihren Impulsoperator, loslassen, dann finden Sie gerade den Impuls h quer k. Soweit, so gut. Also wenn Sie gerne Ihrem Teilchen einen Impuls zuordnen wollen, dann würde ich Ihnen die Wellenfunktion e hoch ikx empfehlen. So, diese Wellenfunktion können Sie zeichnen. Sie wissen, das ist im Prinzip irgendwie sowas wie eine Sinuswelle. Und zwar von minus unendlich bis plus unendlich. Und das ist natürlich ein Problem an dieser Stelle, weil Sie außerdem wissen, dass das Betragsquadrat dieser Wellenfunktion und das Betragsquadrat der Wellenfunktion e hoch ikx ist an jeder Stelle 1. Wenn dieses Betragsquadrat überall gleich groß ist, dann heißt das, die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen zu finden, ist überall gleich groß, und damit ist Ihr Teilchen überall und nirgends. Oder sagen wir, Sie wissen nicht, wo das Teilchen ist. Das ist für die Beschreibung eines Teilchens, naja, so mittel. Ja? Also zu dem Teilchen gehört eigentlich auch zumindest irgendeine Art der Ortsinformation. Sind Sie so weit dabei? Okay. Das habe ich versucht, irgendwie in Formeln an die Tafel zu schreiben. Nämlich, dass der Impulseigenwert p h quer k für Psi plus ist. Psi plus ist a plus mal e hoch ikx. Und dann rechnen Sie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit aus, und die ist an jedem Ort gleich groß. Gut, soweit erstmal. Können Sie dazu was fragen? Die Frage ist, woher kommt diese Formel? Und dem Publikum hier im Hörsaal ist es völlig klar, dass hier oben irgendwie sowas stehen muss wie Psi plus Psi, weil die Aufenthaltswahrscheinlichkeit proportional ist zu diesem Betragsquadrat. Und hier unten steht einfach nur noch so eine Normierungsbedingung. Sie könnten den Bruch weglassen und nur den Zähler hinschreiben, wenn Sie dafür gesorgt hätten, dass Ihre Wellenfunktion Psi plus normiert ist. Dafür übrigens steht dieser Normierungsfaktor a plus, den wir aber noch nicht irgendwie besonders gewählt haben. Und hier gehe ich einfach nochmal sicher, für den Fall, dass für den Fall, dass Psi normiert ist, dann kommt in dem Integral hier unten sowieso 1 raus, dann ist es egal. Und für den Fall, dass Psi nicht normiert ist, teile ich einfach durch dieses Integral, und dann habe ich alle Normierungsprobleme gelöst. Das ist der Hintergrund dieses Bruchs hier. Ja, das stimmt. Also Sie können Wellenfunktionen angeben, bei denen Sie zu Aufenthaltswahrscheinlichkeiten mehr sagen können. Ich schreibe das mal auf unter dem Kapitel 6. Und da würde jetzt einfach nur stehen: Heisenbergsche Unschärferelation. Und wir hatten gerade gesehen, wenn wir eine Wellenfunktion wählen, bei der Impuls exakt bestimmt ist, bei der also der Impuls h quer k ist, dann ist die Wellenfunktion e hoch ikx, Impuls prima, Aufenthaltswahrscheinlichkeit nicht so doll, weil überall gleich. Jetzt könnte man überlegen, wäre es denn auch möglich, eine Wellenfunktion zu konstruieren, deren Impuls nicht genau bekannt ist? Und die Antwort ist natürlich ja, das geht. Und zwar durch eine Superposition. Ich schreibe Ihnen kurz auf, was ich meine, und dann sehen Sie sofort, wie es funktioniert. Also Idee, Wellenfunktion bei der Impuls nicht scharf bestimmt ist. Und zwar stelle ich mir vor, dass die Wellenfunktion Psi von x jetzt gegeben sei als zum Beispiel a mal e hoch i k0x. Wenn ich jetzt aufhören würde zu schreiben, wüssten Sie, der Impuls ist genau bestimmt. Der Impuls wäre nämlich h quer k0. Das kann also noch nicht alles sein. Deswegen schreibe ich jetzt weiter plus a mal Summe von n gleich minus m bis plus m e hoch i, Klammer auf, k0 plus n mal Delta k, Klammer zu x. Das sieht jetzt noch nicht so richtig einleuchtend aus. Ich zeige Ihnen mal ein Bild dazu und dann wissen Sie sofort, was ich meine. Die Wellenfunktion e hoch i k0x ist hier gestrichelt dargestellt. Ich mache es vielleicht sogar ein bisschen dunkler, damit Sie es noch besser sehen. Das ist diese gestrichelte Welle hier. Das ist gezeigt, ist der Realteil, das heißt, es ist irgendwie so eine Sinusschwingung. Jetzt nehme ich noch eine zweite Welle, und zwar die mit e hoch i, und jetzt nehme ich nicht k0, sondern nehme ein k0 plus Delta k x. Also eine Welle, deren k-Wert ein kleines bisschen von dem k0 abweicht. Also k war ja der Wellenvektor, ist also verknüpft mit der Wellenlänge. Und Sie sehen, dass es hier versucht zu zeichnen. Sie sehen hier eine Welle, diese erste durchgezogene Linie oberhalb der gestrichelten, deren Wellenlänge ist ein kleines bisschen kürzer als die der gestrichelten. Ich weiß nicht, ob Sie das mit Ihren Augen noch erkennen können, dass hier irgendwie eine vertikale weiße Linie eingetragen ist. Sieht man die? Ja. Und die ist an dem Maximum dieser gestrichelten Wellenfunktion und am nächsten Maximum der gestrichelten Wellenfunktion sollte diese Linie wieder sein. Nicht so richtig. Sieht irgendjemand die Welle, bei der die vertikalen weißen Linien gerade den Maxima entsprechen? Sonst sei es drum. Also Sie sehen, wir haben hier ein Maximum und hier ein Maximum. Und hier das nächste. Und Sie sehen, dass diese Maxima sich verschieben für die anderen Wellen. Können Sie das erkennen? Okay. Das heißt, nach hier oben hin wird die Wellenlänge immer kürzer. Das heißt, das K wird immer größer. Das entspricht gerade diesem K0 plus 1 mal Delta K, K0 plus 2 mal Delta K, K0 plus 3 mal Delta K. Mit anderen Worten, wir haben hier Wellen, die haben ein ähnliches K, aber ein kleines bisschen anders. Und nach unten hin eben ein K, was ein kleines bisschen kleiner geworden ist. Das sind, glaube ich, 21 Wellen, so ist es. Und diese 21 Wellen haben K-Werte, die in der Nähe von K0, aber nicht genau K0 sind. Und all das hier addiere ich jetzt. Das sagt diese Summe. Und wenn ich das hier addiere, dann kommt diese rote Funktion raus. Okay, was ist jetzt passiert? Wir haben eine Wellenfunktion gebildet, Psi, deren Impuls kennen wir nicht mehr genau. Wenn wir jetzt versuchen, den Impuls zu messen, dann kommt raus entweder K0 oder es kommt raus K0 plus 1 mal Delta K oder K0 plus 2 mal Delta K und so weiter bis K0 plus 10 mal Delta K. Oder es kommt raus K0 minus 1 mal Delta K oder und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier durch eine Superposition von Wellen mit verschiedenen K-Werten es geschafft, eine Welle zu definieren, deren Impuls wir nicht mehr genau kennen. Dafür kennen wir aber den Ort jetzt ein kleines bisschen besser. Und zwar ist nämlich der... Das Betragsquadrat der Gesamtwelle ist hier in Rot gezeigt. Das heißt, Sie sehen, wir haben eine große Aufenthaltswahrscheinlichkeit irgendwo hier in der Mitte dieses sogenannten Wellenpakets. Und diese Aufenthaltswahrscheinlichkeit wird nach außen hin immer kleiner, deswegen, weil Sie hier eine destruktive Interferenz der verschiedenen Wellen haben. Mit anderen Worten, wir wissen jetzt immer noch nicht genau, wo unser Teilchen ist. Es ist mit der großen Wahrscheinlichkeit irgendwo hier in der Mitte, mit einer kleineren Wahrscheinlichkeit irgendwo hier, mit einer ganz kleinen hier. Das heißt, wir wissen so ungefähr, wo das Teilchen ist. Und wir wissen dafür jetzt so ungefähr, wie groß sein Impuls ist. Er ist nämlich ungefähr K0, kann aber eben auch ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter liegen. Und das ist das Wesen dieser Heisenbergschen Unschärferelation, dass sie eben durch eine Wahl ihrer Wellenfunktion spielen können zwischen: Ich kenne den Impuls sehr genau und den Ort fast gar nicht, zu: Ich kenne beides ein bisschen, bis hin zu: Ich kenne den Impuls überhaupt nicht mehr und weiß dafür genau, wo das Teilchen ist. Und das ist kein, also das ist weder ein Mysterium noch eine Frage von ungenauen Messapparaturen, sondern es ist einfach eine Eigenschaft der Wellenfunktion. Und ich würde an der Stelle vielleicht nochmal auf unser Spaltexperiment, auf das wir Teilchen fallen lassen, eingehen wollen. Nehmen wir an, Sie haben Teilchen, die von hier anfliegen und jetzt durch einen Spalt, den ich hier irgendwie immer kleiner und größer machen kann, durchfliegen und danach gehen die da hinten an die Wand und werden da irgendwie detektiert. Jetzt kann ich diesen Spalt sehr klein machen. Dann weiß ich in dem Moment, in dem die Teilchen durch diesen Spalt durchfliegen, ziemlich genau, was über ihren Ort auf dieser Achse, nämlich genau zwischen meinen Handflächen. Kann ich drüber, kann ich drunter sein. Der Impuls in diese Richtung ist nicht ganz klar, weil ich ja hinten auf meinem Schirm ein Beugungsmuster brauche. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die Teilchen einen Impuls ein bisschen nach oben haben, um da irgendein Beugungsmaximum zu erreichen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nach unten. Und jetzt sehen Sie dieses Zusammenspiel wieder. Mache ich meinen Spalt groß, weiß ich sehr, sehr wenig über den Ort der Teilchen auf dieser Koordinate, wenn sie durch den Spalt durchgehen, weiß aber, dass sie, das kann ich an dem Beugungsbild hinten erkennen, dass sie relativ gerade durchfliegen werden. Die Beugungseffekte werden klein sein. Das heißt, ich weiß ziemlich viel über den Impuls in diese Richtung. Mache ich meinen Spalt klein, weiß ich sehr viel über den Ort, aber dafür kriege ich Beugungsmaxima, die weit vom Zentrum entfernt sind. Das heißt, ich kriege mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch Impulse, die sehr hohe oder sehr niedrige Werte in diese Richtung annehmen. Das wäre so eine experimentelle Realisierung dieser Heisenbergschen Unschärferelation. Also das Teilchen detektieren würde bedeuten, ich mache den Spalt so klein, dass ich genau weiß, wo es ist, und dann habe ich praktisch ein unendlich breites Beugungsbild. Das heißt, ich weiß dann über den Impuls eigentlich nichts mehr. Ich würde Ihnen das in der Formel eben nochmal aufschreiben, damit wir wissen, worüber wir reden. Diese Formel, die man an dieser Stelle findet, wird unterschiedlich geschrieben, aber zum Beispiel könnte das sowas sein wie Delta P mal Delta X ist größer gleich 4 Pi H quer. Da mögen Sie andere Darstellungen dieser Heisenbergschen Unschärferelation gesehen haben. Da steht dann vielleicht nicht 4 Pi H quer, sondern nur H oder irgend sowas. Das ist nicht so wichtig. Das kommt darauf an, wie man Delta P und Delta X definiert. Aber das sagt uns eben, je ungenauer Ihr Impuls bestimmt ist, desto genauer ist Ihr Ort bestimmt und umgekehrt. An dieser Stelle muss man sich vielleicht schon nochmal klar machen, dass das was ist, was man klassisch nicht nachvollziehen kann. Ich kann natürlich für ein klassisches Teilchen sowohl den Ort als auch den Impuls beliebig scharf messen. Nochmal, wie wäre es hier? Ich habe mein quantenmechanisches Teilchen in diesem Überlagerungszustand. Das heißt, ich weiß, dass ich einen dieser verschiedenen Impulswerte messen kann, aber ich weiß noch nicht welchen. Und ich weiß, dass mein Teilchen sich irgendwo in diesem Wellenpaket befindet, aber ich weiß noch nicht, ob in der Mitte, links oder rechts. Wenn ich jetzt eines der beiden Experimente durchführe, ich messe den Ort oder ich messe den Impuls, nehme zum Beispiel an, ich messe jetzt den Impuls und bekomme als Impuls h quer k0 plus 5 Delta k raus. Danach ist mein Teilchen beschrieben durch eine Wellenfunktion, die eben e hoch i k0 plus 5 mal Delta k mal x ist, dann habe ich meine Information über den Ort wieder komplett verloren, weil dann meine Wellenfunktion eine unendlich ausgedehnte ebene Welle ist und meine Aufenthaltswahrscheinlichkeit komplett über die gesamte x-Achse verschmiert ist. Und das steht eben hier. Sie können eine Wellenfunktion konstruieren, bei der Sie das Delta p so justieren können, indem Sie verschiedene Wellen addieren und damit legen Sie eben auch gleichzeitig die Unschärfe in dem Delta x fest. Das heißt, Sie können durch eine Welle nicht Ort und Impuls gleichzeitig scharf bestimmen. Und ich würde Ihnen gerne jetzt eine allgemeine Regel an die Hand geben, mit der Sie feststellen können, welche beiden Größen Sie gleichzeitig scharf bestimmen können, welche beiden Größen Sie nicht gleichzeitig scharf bestimmen können. Und das geht über Kommutationsrelationen. Wir haben die Observablen A und B, die dazugehörigen Operatoren A und B. Ich möchte gerne das Experiment durchführen. Ich lasse zunächst mal den Operator A auf die Wellenfunktion Psi wirken und danach wende ich auf das Ergebnis den Operator B an. Diese mathematische Formulierung entspricht der experimentellen Durchführung. Ich messe zuerst die Observable A, ich wende den Operator A auf Psi an und danach messe ich die Observable B, das heißt, ich wende auf das hier den Operator B an. Das kann ich schreiben als Operator B auf A Psi. Sage ich nochmal, Psi sei eine Eigenfunktion zum Operator N. Dementsprechend nenne ich die Psi N und dann gibt A auf Operator A auf Psi N A N Psi N. Dann kann ich dieses ist gleich gilt eben dann, wenn Psi n Eigenfunktion zu A ist. Und dann kann ich das hier schreiben als A n B Psi n. Und unter der Annahme, dass Psi n auch Eigenfunktion zu B ist, kann ich das schreiben als A n B n Psi n. Und wenn das gilt, dann kann ich schreiben, dass Operator B angewandt auf Operator A angewandt auf Psi n das gleiche ist wie Operator A angewandt auf Operator B angewandt auf Psi n. Weil ich in diesem Fall eben hier an und bn gerade vertauschen kann. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass nur dann, wenn diese Vertauschung möglich ist, a und b gemeinsam scharf bestimmt werden können. Also wenn a auf b auf Psi von x gleich b auf a auf Psi von x, dann können a und b gleichzeitig scharf bestimmt sein. Und das jetzt noch mal ein bisschen kürzer geschrieben. Dann, wenn a auf b auf Psi minus b auf a auf Psi. Und diese Vertauschung hier kann man jetzt als Kommutator schreiben. Das ist Kommutator A mit B auf Psi, wenn das gleich 0 ist, dann und so weiter. Also, was habe ich Ihnen gerade gesagt? Wenn Sie wissen möchten, ob zwei Observable gleichzeitig scharf bestimmt sein können, dann müssen Sie die beiden Operatoren nehmen und den Kommutator dieser beiden Operatoren a und b ausrechnen. Und wenn dieser Kommutator 0 ist, dann können Sie beide Observable scharf bestimmen. Und diese eckige Klammer, der Kommutator von a und b, bedeutet ausgeschrieben einfach, ich wende zunächst b an und dann a und ziehe davon ab die Situation, bei der ich zuerst a und dann b anwende. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, dann sehen Sie sofort, was ich meine. Beispiel. Sie wollen wissen, ob Sie für ein Teilchen den Impuls und die kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmen können. Was machen Sie also? Sie schreiben den Kommutator auf zwischen dem Impuls P und der kinetischen Energie. Ich schreibe da mal E-Kin als Operator. Sie müssten diesen Kommutator aufschreiben und feststellen, ob der 0 ist. Wenn dieser Kommutator 0 ist, dann können Sie Impuls und kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmen. Ist er nicht 0, dann haben Sie hier so eine unscharfe Situation. Was passiert also? Ich setze die Operatoren ein. Ich fange an mit dem Impulsoperator. Der ist minus i h quer d nach dx und den wende ich jetzt an auf den Operator der kinetischen Energie. Der ist minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat und das Ganze wirkt auf die Funktion, sagen wir, Psi von x und ziehe davon ab minus und jetzt wende ich, jetzt schreibe ich zunächst den Operator für die kinetische Energie, also minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat und wende das jetzt an auf minus i h quer d nach dx auf Psi von x. Und das können wir jetzt ausrechnen. Sie sehen, wir bekommen hier ein Minus, mit dem Minus gibt ein Plus, gibt ein i h quer hoch 3 durch 2m und dann die dreifache Ableitung nach dem Ort. Also ich schreibe auf IH quer hoch 3 durch 2m d hoch 3 nach dx hoch 3 Psi von x minus, und auf der rechten Seite steht minus mal minus gibt ein Plus, IH quer hoch 3 durch 2m steht das gleiche, ist IH quer hoch 3 durch 2m d hoch 3 nach dx hoch 3 Psi von x, und das ist 0. Und daraus folgt, Sie können Impuls und kinetische Energie gleichzeitig scharf bestimmen. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, und Sie ahnen schon, das wird ein Beispiel sein, bei dem Sie die beiden Observablen nicht gleichzeitig scharf bestimmen können. Beispiel 2, Impuls und Gesamtenergie. Das heißt, wir suchen jetzt den Kommutator von minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x mit minus i h quer d nach dx. Das wäre der Kommutator zwischen dem Hamilton-Operator und dem Impulsoperator. Das können wir wieder durch xen. Wir setzen also ein minus i h quer d nach dx auf, Klammer auf, minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x, und das angewandt auf Psi von x, minus, Klammer auf, minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat plus v von x, angewandt auf minus ih quer d nach dx, Klammer zu, Psi von x. Ich verwende jetzt die Lösung von der Aufgabe A oder von dem Beispiel A, um Ihnen zu zeigen, dass der Teil ohne das v von x gerade 0 ergibt, also sprich minus ih quer d nach dx angewandt auf minus h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat. Dieser Teil ist das gleiche wie der Teil hier, wo ich h quer Quadrat durch 2m d Quadrat nach dx Quadrat anwende auf minus ih quer d nach dx. Das hebt sich gerade weg. Nicht eliminieren können Sie die Teile, bei denen v von x drin steht. Also sprich, es bleibt hier übrig, minus ih quer d nach dx angewandt auf v von x Psi von x minus, und auf der rechten Seite steht dann 1 minus 2 minus, nein, 1 minus, mit diesem Minus gibt ein Plus, dann haben wir plus ih quer v von x d nach dx Psi von x. Und jetzt sehen Sie, dass das nicht 0 ergibt, weil Sie einmal hier die Ableitung nur auf das Psi von x wirken lassen. Hier wirkt die Ableitung aber auf das Produkt von v und Psi. Das heißt, wenn Sie diese Ableitung hier ausführen wollen, müssen Sie die Produktregel beachten. Und an der Stelle kann ich einfach mal weiterschreiben. Das gibt minus ih quer, und die Produktregel funktioniert so, ich leite erstmal nur das Psi ab, lasse das v von x unverändert da stehen. Also v von x d nach dx Psi von x, das ist der erste Teil der Produktregel, plus minus ih quer Psi von x d nach dx v von x, und jetzt kommt der rechte Teil, der ist plus ih quer v von x d nach dx Psi von x, und jetzt sehen Sie, dass sich diese beiden Terme hier aufheben, und dann bleibt übrig minus ih quer Psi von x d nach dx v von x. Und das schreibe ich vielleicht nochmal irgendwie zusammenfassend auf. Sie können jetzt dazu aufschreiben, dass der Kommutator von v von x mit minus ih quer d nach dx gerade minus ih quer d nach dx v von x ist. Und das ist ungleich 0 im Allgemeinen. Und dementsprechend ist auch der Kommutator von h und p im Allgemeinen ungleich 0. Das bedeutet, Sie können im Allgemeinen die Gesamtenergie und den Impuls nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Da gibt es eine Frage dazu. Die Frage ist... okay, ich sehe meinen Fehler, damit sind Sie unzufrieden, ne? Ja, das kann ich nachvollziehen. Also, das müssten wir mal korrigieren. Diese Klammer ist nicht 0. Sondern welche Terme heben sich weg? Es hebt sich weg der Teil minus ih quer v von x, Ableitung von Psi von x, mit dem Teil plus ih quer v von x, Ableitung von Psi von x. Die beiden Terme werden gegenseitig sich aufheben und der Rest sollte dann wieder stimmen. Das war Ihr Punkt, ne? Ja, vielen Dank. Okay, was heißt das? Das heißt, Sie können im Allgemeinen den Impuls und die Gesamtenergie nicht scharf bestimmen. Jetzt möchte ich gleich Transferaufgabe zu stellen. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, wenn Sie ein freies Teilchen mit der Wellenfunktion e hoch ikx beschreiben, dann kennen Sie den Impuls, der ist h quer k, und Sie kennen die Energie, die ist h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Das heißt, mit der Wellenfunktion e hoch ikx scheine ich doch den Impuls und die Gesamtenergie gleichzeitig scharf bestimmen zu können. Sehen Sie meinen Punkt? Und was ist die Lösung aus dem Dilemma? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Diese Rechnung, bei der wir den Kommutator zwischen Gesamtenergie und Impuls aufstellen, finden wir, dass dieser Kommutator sowas ist wie minus ih quer d nach dx v von x, was im Allgemeinen ungleich 0 ist, was uns sagt, wir können die beiden Größen, Impuls und Gesamtenergie, nicht gleichzeitig scharf bestimmen. Am Beispiel des freien Teilchens hatte ich Ihnen aber gezeigt, dass Sie sehr wohl eine Wellenfunktion konstruieren können, bei der Sie den Impuls, nämlich h quer k genau kennen, als auch die Gesamtenergie, nämlich h quer Quadrat k Quadrat durch 2m. Für diesen Fall des freien Teilchens scheint also nicht zu gelten, dass man Impuls und Gesamtenergie gleichzeitig scharf bestimmen kann. Wo ist der Haken? Der Haken liegt darin, dass für das freie Teilchen das Potential v von x konstant ist. Und dann ist minus ih quer Quadrat d nach dx von was Konstantem in dem Fall gleich 0. Und dann können Sie Impuls und Gesamtenergie gleichzeitig scharf bestimmen. Also nur im Allgemeinen, wenn Sie irgendeine potenzielle Energie haben, dann gilt, dass dieser Kommutator ungleich 0 ist. Das war meine Frage. Was haben Sie noch für Fragen? Die Frage war, ist es experimentell möglich, Ort und Impuls gleichzeitig zu messen? Und die Antwort ist, das ist kein Problem von einer experimentellen Limitierung, sondern es ist eine Eigenschaft der Wellen, die wir nutzen, um die Teilchen zu beschreiben. Wenn Sie eine Welle konstruieren wollen, bei der der Ort relativ gut definiert ist, dann müssen Sie ein Wellenpaket bilden, was irgendwo null Aufenthaltswahrscheinlichkeit erzeugt, dann an irgendeiner Stelle eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit, dann wieder null Aufenthaltswahrscheinlichkeit. Dieses Wellenpaket können Sie machen. Das ist aber eine Superposition von Wellen mit verschiedenen e hoch ikx Funktionen. Und dadurch ist Ihr Impuls nicht mehr scharf bestimmt. Und deswegen haben Sie dann ein System präpariert, von dem Sie nicht vorhersagen können, bei dem Sie nicht scharf vorhersagen können, was ist der Impuls und was ist der Ort. Die Frage ist, wie kommt man auf die Kommutatoren? Das ist an der Stelle einfach, das fällt mehr oder weniger vom Himmel. Ich sage Ihnen, dass wenn der Kommutator zwischen zwei Operatoren 0 ist, dann können Sie die beiden zugehörigen Observablen scharf bestimmen, wenn nicht, dann nicht. Und der Hintergrund ist ein bisschen in dieser Rechnung verschlüsselt, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Der Hintergrund ist immer dann, wenn zwei Operatoren die gleichen Eigenfunktionen haben, dann können Sie so rechnen, wie es hier steht. Und wenn zwei Operatoren den gleichen Satz von Eigenfunktionen haben, dann können Sie die beiden Observablen gleichzeitig scharf bestimmen.